Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es besteht durchaus die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich die Welt, die Gesellschaft und damit auch das Umfeld für uns als Anleger in den nächsten Jahren dramatisch verändert. Das kann ein sehr schleichender, aber auch ein sehr plötzlicher Prozess sein. Und ich möchte genau darüber heute in einer möglichst kompakten Podcast-Folge mit euch sprechen. Legen wir los. Unter den Schlagworten Digitalisierung, Automatisierung und jetzt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz finden sich natürlich ganz viele kleinteilige Entwicklungen. Aber diese Schlagworte sind es, die letztlich die Schlagzeilen beherrschen, die aber auch die Diskussionen beherrschen, teilweise sehr kontroversen Diskussionen. Ich glaube allerdings, wir sind an einem Punkt, an dem wir ziemlich sicher feststellen dürfen, diese Entwicklungen kommen auf jeden Fall. Und dass die Geschwindigkeit der Entwicklung, und ich spreche jetzt mal über die Large Language Models, also ChatGPT, Gemini und Co., dass diese Large Language Models, diese KI, das Potenzial hat, unsere Arbeit, die Gesellschaft, unsere Aufgaben als Anleger radikal zu verändern, ich glaube, das wird keiner bezweifeln. Wo es Zweifel gibt, vielleicht auch berechtigte Zweifel, ist, wie lange wird das Ganze dauern? Vielleicht überschätzen wir also heute die Geschwindigkeit, vielleicht unterschätzen wir die Risiken. Da es sich aber teilweise um exponentielle Entwicklung handelt, kann es auch andersrum sein. Vielleicht sind die Vorzüge viel größer, vielleicht überschätzen wir die Risiken, vielleicht regulieren wir an der einen oder anderen Stelle auch zu viel. Das alles kann innerhalb von Monaten stattfinden. Das alles kann natürlich auch noch Jahre dauern. Und es gibt hier verschiedene Standpunkte und die möchte ich auch alle gerne stehen lassen. Ich möchte also heute nur, dass wir uns gedanklich ein klein wenig darauf vorbereiten, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, einfach gedanklich offen bleiben für eine Entwicklung, die dann sehr, sehr schnell stattfinden kann und sicherlich auch den einen oder anderen überrascht. Wir haben das in der Vergangenheit schon erlebt. Eine Singularität bezeichnet einen Punkt, an dem normale Regeln oder Gesetze nicht mehr gelten oder unendlich werden. In der Technologie- und Zukunftsforschung bezieht sich die technologische Singularität auf einen hypothetischen Moment in der Zukunft, an dem technologische Entwicklung, insbesondere kann man jetzt die künstliche Intelligenz nennen, so schnell und tiefgreifend werden, dass sie das menschliche Verständnis übersteigen und die Gesellschaft radikal verändern. Und jetzt käme ein Teil, den ich aber heute weglasse. Es gibt nämlich reichlich Mythen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß, Verschwörungstheorien oder sind es dann doch am Ende geleakte Fakten, dass diese Large Language Modelle, mit denen viele von uns tagtäglich schon umgehen, eigentlich schon viel mehr könnten, eigentlich schon viel weiter sind, aber man hat eben Sorge, dass wir auf so einen Moment noch nicht vorbereitet sind. Wir haben meines Erachtens eine Form der Singularität in der Vergangenheit schon erlebt, wenn wir auf das Internet schauen. Denn, jetzt mal ganz klar, ich bin 52, wann hat für mich das Internet begonnen beziehungsweise war für mich so richtig nutzbar, Teil meines Alltags? Ich würde so sagen Anfang der 90er, das mag bei dem einen oder anderen ein bisschen früher gewesen sein, der andere hat ein bisschen länger gebraucht. Aber so oder so, es hat dann doch, wenn man überlegt, dass das Internet seine Wurzeln in den 60er Jahren hat, es ist dann doch mit einem Male sehr, sehr schnell gegangen. Dieses Netzwerkprojekt begann ja unter dem Namen ARPANET. Das ist vom US-Verteidigungsministerium entwickelt worden, um eine sichere Kommunikation zwischen Computern zu ermöglichen. Dieses ARPANET wurde 1969 in Betrieb genommen und legte damit den Grundstein für die Entwicklung des Internets.
So on September 2nd, the day after Labor Day, we connected this switch to our Sigma 7 and bits began to flow immediately. Everybody was there that day wondering, will it work? And everybody's ready to point the finger at each other if it didn't. Happily, it worked just fine. Next day, we had messages moving back and forth.
Aber was war in den 70er Jahren? Hat da jemand gesagt, wir nutzen das Internet? Oder in den 80er Jahren? Das heißt also, 20 Jahre lang ist mehr oder weniger, und wenn dann im Verborgenen, sicherlich nicht im kommerziellen Bereich nichts passiert. Und mit einem Male in den 1990er Jahren war es dann ein Durchbruch und es ging rasend schnell. Wir sprechen hier also über Schlüsselfaktoren, die das Ganze beeinflussen. Und das kann natürlich auch bei den heutigen Entwicklungen so sein. Einmal, ganz klar, die Erfindung des World Wide Web ist von, so heißt es, Tim Berners-Lee 1989 entwickelt worden und machte damit das Internet für die breite Öffentlichkeit zugänglich. 1989, ja, also einige Jahre, mehr als 20 Jahre später, bevor dieses Netzwerkprojekt startete. Die Kommerzialisierung des Internets. In den frühen 1990er Jahren wurde das Internet kommerzialisiert. Und das hat natürlich zu einem raschen Anstieg der Internetanbieter und der Verbreitung von Internetdiensten geführt. Die sind aus dem Boden geschossen. Unternehmen haben begonnen, Webseiten zu erstellen und das Internet für den Handel zu nutzen. Ganz wesentlich. Sonst hätte es 10 Jahre länger gedauert. Wenn das Ganze früher stattgefunden hätte, wäre es vielleicht schon 10 Jahre früher so weit gewesen. Deswegen gibt es nie die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, sondern das Umfeld muss passen. Nichts davon hätte stattgefunden in diesen 90er Jahren, wenn es nicht die Breitbandtechnologie und Infrastruktur auf einem neuen Niveau gegeben hätte. Es gab sehr viel stabilere, es gab schnellere Internetverbindungen, schnell und schnell. Die Älteren werden sich hier erinnern, dass man sagte, ja, erst gab es diese Modem 14K, dann 28K, dann ISDN, das gab einen unglaublichen Boost. Heute würde man sagen, also keine moderne Webseite würde sich unter ISDN, glaube ich, in einer Geschwindigkeit aufbauen, dass man Lust hätte, daran teilzunehmen. Also diese Breitbandtechnologie hat das Internet erst für eine große Anzahl von Nutzern attraktiv gemacht. Und erst dann machte Streaming, E-Commerce und so weiter Sinn. Und dann kam der Dotcom-Boom. Ich kann mich sehr genau erinnern, das war für mich nämlich ganz günstig. Ich musste nicht allzu viel Ahnung mitbringen und konnte trotzdem einfach Aktien kaufen und die sind gestiegen. Und diese Unternehmen haben wahnsinnig viel Geld bekommen. Und mit viel Geld kann man auch sehr viel Infrastruktur aufbauen. So, also das Internet gab es 20, 25 Jahre lang und damit einmal hat es seinen Durchbruch erlebt und ja praktisch alles verändert. Jetzt schauen wir, und das sind letztlich Zusammenfassungen von Expertenmeinungen. Aber wenn wir über eine Singularität sprechen, dann müssen wir zuerst über einen Experten sprechen, der mehrere sehr interessante Bücher geschrieben hat. Das bekannteste ist sicherlich The Singularity is Near. Ray Kurzweil ist ein Autor, ein Futurist und er hat eine ganze Reihe von Thesen entwickelt, die sich mit der Zukunft der Technologie und deren Auswirkungen auf die Menschheit beschäftigen. Und ich möchte kurz auf die zentralen Thesen von Kurzweil hinweisen. Insbesondere, lass mich mal schauen, wann das geschrieben wurde, weil es nämlich ganz erstaunlich ist. Das wurde geschrieben, das ist die Nachfolgeversion. Anyway, lassen wir es jetzt mal so stehen. Also er hat schon vor vielen, vielen Jahren schon einige Prognosen zu einigen Entwicklungen gemacht. Und jetzt hat er das Ganze nochmal updated. Ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Das heißt, ich habe mehrere Abhandlungen. The Singularity is Nearer heißt die neue Version. Die alte hieß The Singularity is Near. Und da muss ich noch einmal ganz kurz gucken, weil es mich immer wieder erstaunt, wann er bereits diese Thesen... 2005 wurde es zu einem, ich meine es sogar noch ein bisschen früher, veröffentlicht worden. Ja, 2005. 2005 hat da irgendjemand über KI gesprochen. Also, kommen wir mal zu den Thesen, die durchaus auch kontrovers diskutiert wurden, aber immer weniger werden. Er unterscheidet erstens die technologische Singularität. Seine zentrale These ist das Konzept der technologischen Singularität. Er prognostiziert, dass die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten einen Punkt erreichen wird, an dem die technologische Entwicklung so schnell und umfassend voranschreitet, dass sie die menschliche Intelligenz übersteigt und exponentiell wächst. Dieser Punkt, den er für das Jahr 2045 voraussagt, wird zu einer radikalen Transformation der Gesellschaft führen. Zweitens, exponentielles Wachstum der Technologie. Eine weitere wichtige These von Kurzweil ist, dass, und wir wissen durch die Besprechung des Mooreschen Gesetzes, dass es wohl stimmen wird, dass technologischer Fortschritt nicht linear stattfindet, sondern exponentiell verändert. Dieses Mooresche Gesetz ist ja eins, welches die Rechenleistung von Computern beschreibt bzw. aussagt, dass sich die Rechenleistung von Computern etwa alle 2 Jahre verdoppelt. Wahnsinn, wenn man sich schaut von wo. Ich habe noch den Commodore C64 gehabt, insofern war ich live dabei. Aber man muss sich immer vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo man es hat, denkt man ja mehr oder weniger zwangsläufig, weil man vielleicht nicht die visionäre Geisteshaltung mitbringt, das ist jetzt absolut State of the Art. Wenn man sich vorstellt, wie schnell heute diese Prozessoren sind und dann davon ausgeht, dass sie sich in 2 Jahren hinsichtlich der Geschwindigkeit schon wieder verdoppeln, das Mooresche Gesetz. Drittens, Verschmelzung von Mensch und Maschine. Kurzweil prognostiziert, dass die technologische Singularität zur Verschmelzung von Mensch und Maschine führen wird. Durch Fortschritte in der Biotechnologie, Nanotechnologie und künstlicher Intelligenz werden Menschen in der Lage sein, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten durch Implantate und andere Technologien zu erweitern. Dies könnte zu einer Art postbiologischer Ära führen, in der Menschen weit über ihre natürlichen Grenzen hinausgehen. Viertens. Unsterblichkeit durch Technologie. Eine weitere These von Kurzweil ist, dass die technologischen Fortschritte es den Menschen ermöglichen könnten, das Altern zu überwinden und praktisch unsterblich zu werden.
But what's important about actually capturing everything in your brain, we can't do that today and we won't be able to do that in 5 years, but you will be able to do that by the singularity, which is 2045.
Durch das Verständnis und die Manipulation der biologischen Prozesse, die dem Altern zugrunde liegen, könnten Menschen ihre Lebensspanne erheblich verlängern oder sogar den Tod besiegen. Kurzweil selbst spricht davon, dass er hofft, durch diese Entwicklung für immer leben zu können. Das wäre mal eine spannende Extra-Diskussion, aber ich kann ja nicht mit mir selbst diskutieren, insofern, ja, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit mal. Fünftens. Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie. Kurzweil sieht künstliche Intelligenz als zentrale Technologie für die Erreichung der Singularität. Er glaubt, dass KI nicht nur die menschliche Intelligenz nachahmen, sondern sie letztlich auch übertreffen wird. Diese Superintelligenzen könnten dann in der Lage sein, Probleme zu lösen, die für den Menschen unlösbar erscheinen und könnten die treibende Kraft hinter der technologischen Singularität sein. Sechstens. Positive Auswirkungen der Singularität. Trotz der radikalen Veränderungen, die Kurzweil prognostiziert, sieht er die Singularität überwiegend positiv. Er glaubt, dass die Menschheit durch die technologischen Fortschritte ein neues Zeitalter des Wohlstands und der Kreativität erreichen wird. Die Technologie wird es ermöglichen, Krankheiten zu heilen, die Armut zu beseitigen und das menschliche Potenzial in bisher ungeahnte Höhen zu treiben. Tja. Dass seine Thesen visionär sind, aber auch umstritten, das überrascht jetzt nicht. Ich möchte das gar nicht weiter einordnen, ich möchte das erstmal vorstellen. Diese Art der Singularität führt zwangsläufig dazu, dass wir uns auch über eine ökonomische Singularität Gedanken machen müssen. Das haben einige getan, auch hier möchte ich eine kleine Zusammenfassung bieten. Die Vorstellung einer ökonomischen Singularität beschreibt einen Punkt, an dem technologische Fortschritte so schnell und umfassend voranschreiten, dass sie die Struktur der globalen Wirtschaft selbst grundlegend verändern. Es gibt auch hier verschiedene Ansätze. Raoul Pell zum Beispiel glaubt, der All-in-Solana-Mann, das disqualifiziert ihn wahrscheinlich für den einen oder anderen. Er glaubt, bis zum Jahr 2030 könnten wir diesen Punkt erreichen, an dem die Geschwindigkeit und das Ausmaß der technologischen Innovation zu tiefgreifenden Veränderungen führen, die dann im Übrigen natürlich auch wirtschaftliche Modelle und Annahmen der Gegenwart überflüssig machen würden.
And I can't see beyond that, so I call it the economic singularity. So I think we've got about 6 years for that. It's not a doom date, well, this date it all happens. But it's beyond about 2030 when things are going to become not understandable by using the existing frameworks of economics, financial analysis, markets, and that kind of stuff.
Ja, wenn es ein richtig gäbe, zum Beispiel in der Geldpolitik, weil man einfach sagt, mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz, es gibt keine Annahmen. Auf eine gewisse Art und Weise wird es immer Annahmen geben. Aber letztlich ist dieser ökonomische Prozess ja ein permanentes Zusammenspiel von den Entscheidungen von Regierungen, Notenbanken, Konsumenten. Und man könnte ja rein theoretisch annehmen, es gäbe den perfekten Zustand. Und wenn man keine Annahmen hinsichtlich der Zukunft mehr treffen muss, sondern wenn man weiß, das und das sind die aktuellen Faktoren, die beste Entscheidung ist diese, dann gibt es natürlich auch weniger Unwägbarkeiten. Wie sich das auf die Börse auswirken würde, bin ich selber gespannt. Ob das bis zum Jahr 2030, das ist jetzt eine Spinnerei, wenn man so will, dass das 2030 soweit sein wird, wie gesagt, vielleicht überschätzen wir die Geschwindigkeit, vielleicht unterschätzen wir sie. Im Mittelpunkt dieser ökonomischen Singularität stehen also technologische Entwicklungen. Habe ich schon gesagt. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, logischerweise erneuerbare Energien und digitale Infrastrukturen. Wir erleben das zum Teil, deswegen ist es nämlich nicht nur eine Vision. Wir erleben das schon heute, dass sich diese globalen Märkte transformieren. Nur noch in einer Geschwindigkeit, die wir als einigermaßen normal wahrnehmen. Deswegen ist auch der bemerkenswerte Bereich schlechthin, auch wenn ich weiß, dass dem einen oder anderen dieses Schlagwort zu den Ohren rauskommt. Aber natürlich ist die Entwicklung und die Implementierung von KI bemerkenswert, mal mindestens bemerkenswert. Denn die KI wird vermutlich nicht nur Aufgaben übernehmen, die einst Menschen vorbehalten waren, im Bereich der Automatisierung, sondern sie wird eben ziemlich sicher, nur die Frage ist wann, sie wird in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und auch kreative Prozesse zu unterstützen. Und wenn es einmal soweit ist, das ist für mich ein Gedanke, der sowohl verlockend, aber auch ein bisschen, mit einer gewissen Sorge, sagen wir mal ein bisschen Respekt, schaue ich schon da drauf. Wenn einmal klar ist und man sich darauf einigt, so wie wir das heute ja bei vielen Suchergebnissen zum Beispiel machen oder Wikipedia, diese Entscheidung ist die optimale Entscheidung. Das wird eine Menge verändern. Diese Fähigkeit also, Entscheidungen zu treffen, kreative Prozesse zu unterstützen, die könnte dazu führen, dass mit Sicherheit viele traditionelle Arbeitsplätze überflüssig werden. Und das betrifft natürlich nicht nur Produktion, sondern das betrifft auch Service und Dienstleistung. Was wiederum natürlich eine Umstrukturierung der globalen Arbeitsmärkte erforderlich macht. Unternehmen, Arbeitnehmer werden sich dann an diese neue Realität anpassen, indem sie in Bildung und Weiterbildung investieren und sich auf diese neuen Technologien einlassen. Sie sind dann schlicht effektiver. Deswegen wird das rasend schnell gehen, so wie es heute auch schon rasend schnell ging, zum Beispiel in der Produktion. In dem Moment, wo es offensichtlich wird, durch diese Entscheidung spare ich Geld ein, wird das passieren. Und man wird keine Rücksicht darauf nehmen, ob für all diejenigen, die dann zumindest in dem Moment auf dem Arbeitsmarkt keine Rolle mehr spielen, weil sie nichts mehr bieten können, was irgendjemand braucht, was irgendjemand an Arbeit nachfragt. Darauf wird kein Unternehmen Rücksicht nehmen. Das ist ein enormes gesellschaftliches Problem. Neben der KI spielt die Automatisierung eine Schlüsselrolle in der bevorstehenden ökonomischen Singularität. Roboter und automatisierte Systeme werden in immer mehr Sektoren eingesetzt, von der Fertigung bis hin zur Dienstleistung. Gleichzeitig werden wir wahrscheinlich dann auch einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen. Insbesondere in Branchen, die aktuell noch relativ stark auf Handarbeit, auf manuelle Arbeit, sagen wir es mal so, angewiesen sind. Und diese Herausforderungen, die sich daraus ergeben, die werden erheblich sein. Denn politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger müssen hier Strategien entwickeln. Bestenfalls vorher schaut man in die jüngere und ältere Historie der Menschheit, dann muss man befürchten, dass die Reaktion erst dann kommt, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Das liegt offensichtlich in der Natur des Menschen. Das wird schon nicht. Ach, okay, jetzt müssen wir das machen. Und der Mensch kann das durchaus. Aber nicht auszudenken, wenn so eine Arbeitslosigkeit auf eine politische, auf ein politisches Klima trifft, welches sowieso eher schon an Ausgrenzung denkt und nach Schuldigen sucht. Anderes Thema, ginge jetzt zu weit. Neben der technologischen Veränderung werden natürlich auch geopolitische und wirtschaftliche Machtverschiebungen eine zentrale Rolle spielen. Es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben. Die aufstrebenden Märkte, insbesondere in Asien, werden weiterhin an Bedeutung gewinnen. Traditionelle Wirtschaftsmächte wie die USA und ganz sicher Europa werden dadurch, wenn sie nicht heute bereits Entscheidungen treffen, die das verhindern, und momentan werden sie nicht getroffen, möglicherweise an Einfluss verlieren. China und Indien sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Und damit, wenn wir in die Vergangenheit schauen, ich weiß, das kann sich heute nie einer vorstellen, aber es konnte sich auch keiner vorstellen, 1900, noch in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre, nicht die USA, Great Britain, ein Viertel der Landmasse, ein Viertel der Weltbevölkerung gehörte zum British Empire. 30 Jahre später, nichts mehr davon, nein, also Entschuldigung bitte, meine allerherzlichsten Grüße nach Großbritannien, nur das British Empire ist heute deutlich kleiner. Das ging rasend schnell und wir können fast immer sehen, dass junge, bevölkerungsreiche Länder irgendwann zu dominierenden Wirtschaftsmächten aufsteigen. Das muss nicht so kommen, das ist aber in der Vergangenheit so gewesen. Und damit sprechen wir über China und über Indien. Und logischerweise wird das nicht allen gefallen. Das heißt, diese Verschiebung wird nicht nur die geopolitische Landschaft verändern, sondern auch ganz erhebliche Auswirkungen auf den globalen Handel und die Investitionsströme haben. Und das sehen wir schon heute. Wen die USA als größten Konkurrenten ansieht, darüber müssen wir heute nicht mehr lange nachdenken. Das sehen wir. Dieser Abbau der Globalisierung findet zwischen den USA und China möglicherweise statt. Der Rest der Welt betreibt mit China Handel. Unternehmen, die heute global agieren, müssen sich auf eine zunehmend multipolare Welt einstellen, in der die wirtschaftlichen Regeln und Standards von einer Vielzahl von Akteuren bestimmt werden, nicht mehr von einem, dem dominierenden Akteur. Und das kleine Zwischenfazit, falls jemand sagt, ja, was ist denn hier mit der Geldanlage, lautet, das heißt schlicht und einfach, dass wir Portfolios diversifizieren müssen. Wir müssen auf diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen in verschiedenen Regionen reagieren, nicht sofort. Das heißt also, ich halte es schon jetzt für sinnvoll, diversifiziert investiert zu sein, aber dass die USA ihren Status als letzte verbliebene militärische und ökonomische Supermacht in den nächsten 12 Monaten verlieren. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Das heißt, man muss sein Depot jetzt nicht umbauen, um dann 2030 oder gerade 2045 dann richtig dazustehen. Es ist aber wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Die ökonomische Singularität wird auch tiefgreifende soziale und politische Implikationen haben. Während die technologischen Fortschritte zweifellos viele Vorteile mit sich bringen, werden sie auch Herausforderungen schaffen, insbesondere in Bezug auf soziale Ungleichheit. Und der entsteht durch Arbeitsplatzunsicherheit. Der entsteht durch ein vorübergehend noch stärkeres Auseinanderklaffen von Vermögen und von Einkommen. Das ist das ganz große Problem, dass man sich natürlich in einer nahezu perfekten Star Trek-Zukunft vorstellt, dass wir diese Vermögensunterschiede gar nicht mehr brauchen. Ich gebe aber zu, quasi die perfekte Form des Kommunismus. Das ist ja Sozialismus, die sind halt brutal gescheitert, weil es offensichtlich in der Natur des Menschen liegt. Nur wenn für alle alles da ist, dann könnte sich das ändern. Ich gebe aber offen zu, an dem Punkt struggle ich auch ein bisschen. Das müssten dann wirklich auch Generationen sein, die vielleicht anders groß werden. Wir erleben es vielleicht, die Vorbereitung jetzt. Ja, jeder zweite, ein bisschen übertrieben, jeder fünfte LinkedIn-Post heult sich da das ist meine Generation. Und Entschuldigung, stellvertretend, aber meine Generation und die Babyboomer heulen, was das Zeug hergibt darüber, dass die jungen Leute doch nicht mehr arbeiten wollen und alle so faul sind und keine Ziele mehr im Leben haben und sie wollen die Work-Life-Balance. Buh, die jungen Leute, alle faul. Das haben schon unsere Großeltern über uns behauptet. Das hat auch nicht gestimmt. Vielleicht ist das ja eine notwendige Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, die weniger auf materieller Ungleichheit und Statussymbolen basiert. Vielleicht, ich stelle es einfach nur mal im Raum, dass jede Veränderung, die eben anders ist, als es früher war, gleich zu einer schlechten Entwicklung führt. Wir wissen, dass wir gewisse Arbeiten gar nicht mehr brauchen. Wir wollen aber trotzdem Leute, die noch schwer anpacken können. Das gehört natürlich auch gewissermaßen zum Bereich Bildungssystem. Wir bilden letztlich immer noch das, zumindest hat man den Eindruck, dass es das Ziel ist, wir bilden Leute aus, die bereit sind, für einen überschaubaren Lohn für den Unternehmer zu arbeiten. Ja, auch hier wird einem suggeriert, ja, jeder kann Unternehmer sein. Das funktioniert auf keinen Fall. Unternehmer sein heißt auch, andere oder anderes im Sinne von Software oder Dienstleistung für sich arbeiten zu lassen. Aber man braucht natürlich auch einen Konsumenten, der das Ganze, es kann nicht jeder frei und Unternehmer sein. Und dieser Trickle-Down-Effekt ist der größte Flop. Hat einfach nie funktioniert. Also wenn es denen oben ganz gut geht, dann wird es denen unten zwangsläufig auch ein bisschen besser gehen. Das hält sich zwar als hartnäckiges Gerücht, ist aber vermutlich hinsichtlich seiner These aufgeflogen. So, wir stellen also fest, wir werden hier Herausforderungen bekommen. Die Verteilung dieser wirtschaftlichen Vorteile wird nämlich zuerst einmal extrem ungleich sein. Und soziale Spannung, politische Instabilität, das klingt relativ harmlos. Wir haben das wohl in der Form noch nicht erlebt. Ich wünsche mir, dass wir es nicht erleben, insbesondere auch für meine Kinder. Und von daher macht es auch keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Denn, wollen wir nicht vergessen, es gibt auch viele Entwicklungen, die an ihr Ende kommen müssen. Wir merken das ja. Wir merken, dass letztlich unsere Ökonomie schuldenbasiert wächst. Punkt. Eine alternde Bevölkerung kann das auch nicht umdrehen. Es wird also andere Entwicklungen geben müssen. Und kein Finanzminister der Welt, aus keiner Partei der Welt, wird irgendein Programm dann schreiben, damit geht es dann wieder aufwärts. Das sind Grundgesetze, die man nicht einfach aushebeln kann. Insofern, wie wir das Ganze zu Ende bringen bzw. transformieren, das wird die Aufgabe sein. Aber dass ich sowieso Dinge, dass sich auch Exzess in einer bestimmten Art und Weise dann überholt hat, das steht meines Erachtens fest. Ich sehe es also nicht nur negativ. Einer der größten Herausforderung besteht also darin, sicherzustellen, dass die Vorteile dieser ökonomischen Singularität möglichst allen zugutekommen und nicht nur einer kleinen Elite. Und das erfordert eben auch eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Die muss auf Inklusion und Gerechtigkeit abzielen. Regierungen müssen sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten haben, die in der neuen technologisch fortschrittlichen Welt benötigt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Regulierung und Kontrolle der neuen Technologien. Ich glaube, seit wann ich bei LinkedIn bin, ein paar Jahre, ich habe nur zwei jemals blocken müssen. Sehen das die eigentlich, die geblockt? Nee, glaube nicht, steht das, sehen sie nicht. Einer hat mich regelrecht verfolgt, wann immer es um KI ging und ich gesagt habe, ja, dieser Fortschritt ist wichtig und vielleicht macht es Europa auch verkehrt. Aber die Aussage, in China alles laufen lassen, also sollten wir das auch machen, die ist ja zumindest streitbar. Mann, was muss ich mir da an? Ja, wir regulieren sowieso viel zu viel. Wir regulieren sowieso viel zu viel in Deutschland. Das ist korrekt. In Europa. Vor allem die Art der Regulierung ist dann so aufgebläht, dass man den Eindruck hat, wenn die Regulierung da ist, dann ist das Problem schon ganz anderes. Also, unbestritten. Aber dass man so eine Technologie regulieren muss, ist meines Erachtens auch unbestritten. Während also nämlich diese Innovationen wie KI, wie Automatisierung das Potenzial haben, das Wirtschaftswachstum zu fördern, bringen sie logischerweise auch erhebliche Risiken mit sich. Insbesondere dann, wenn sie unreguliert bleiben. Und deswegen müssen, und das ist eine sehr pauschale Aufforderung, das weiß ich, aber es müssen Regierungen da sein, es müssen internationale Organisationen sein und die müssen eine entscheidende Rolle dabei spielen, Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Innovation zu fördern, aber gleichzeitig uns, den Arbeitnehmer, den Verbraucher auch zu schützen. Bis zum Jahr 2030, sagt Ray Dalio, wird die ökonomische Singularität wahrscheinlich zu einer neuen Ära der Wirtschaft führen, die von schnellen technologischen Veränderungen und globalen Machtverschiebungen geprägt ist. Diese Entwicklungen bieten enorme Chancen, bringen aber auch erhebliche Risiken mit sich. Für Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen wird es entscheidend sein, sich auf diese Veränderungen vorzubereiten und flexibel auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Wisst ihr was? Manchmal, wenn man von oben auf die Welt draufschaut, so wie jetzt, dann denkt man, what a mess. Meine Güte. Das ist aber auch eine Geschwindigkeit, mit der wir hier das ein oder andere, sagen wir mal ganz offen, nicht ganz optimal gelöst haben. Wenn wir uns den Verbrauch von Ressourcen anschauen, wenn wir uns die Ungleichheit anschauen, wenn wir uns anschauen, wie unfassbar schnell wir es auch schaffen, unsere Umwelt, Arten und weiteres zugrunde zu richten, wer das allein schon als grüne, woke Einstellung sieht, herzlich willkommen, dann nehme ich gern diesen woken Standpunkt ein. Das ist rasend schnell, muss man sich mal anschauen. Waldflächen, Meeresverschmutzung und so weiter. Also wir machen es ja auch nicht so gut. Insofern, und das ist das Positive daran, dass sich hier Dinge verändern, das begrüße ich absolut. Dass das Ganze ein klein wenig mit einem sorgenvollen Blick in die Zukunft verbunden ist, seien wir noch mal ganz ehrlich, den hätten wir ja auch ohne die KI. Das war's dann mal für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.